Kommt der Game Pass auch für die PlayStation? Das wollen wir heute checken. Vorher gibt's aber ein paar schöne, feine Spiele. Viel Spaß. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite ist Gregor.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
Hallo, lieber Gregor.
Neue Ausgabe des Game Pass hatte ich schon gehört, halb im Kopf,
nein,
weil das doch die Game Pass-Sendung
hier
ist.
Wir werden heute vielleicht ein bisschen, wir werden ein bisschen über den Game Pass sprechen. Wie anfangs erwähnt, gab es wohl hier die ein oder andere Meldung bezüglich des Ganzen. Das fand ich ganz spannend, weil es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass wir ein Fan sind des Game Pass-Modells.
Wir haben es ja häufiger erwähnt, was da die Vorzüge sind, die man haben kann. Es ist natürlich so, dass wir gerne unsere Erfahrungswerte weitergeben, aber die Leute selber entscheiden können, geben sie die paar Euro im Monat für Games aus oder holen sie sich Netflix-Abo oder Spotify. Wie schockiert warst du, dass ich gesagt habe, dass ich kein Spotify habe?
Ich war schon sehr, also Spotify ist ja gar nicht so wild, also du kannst ja Apple haben, du kannst irgendein Musikabonnement, aber du hast ja gar nichts.
Ja, aber das Ding ist, das Diktat des Algorithmus, weil du holst ja das Spotify, um dann die neuen Bands zu hören. Mein Musikgeschmack ist 1991 stehen geblieben. Na, ich höre nur noch Synthwave an neuen Sachen in den letzten 10 Jahren.
Für dich macht's halt voll Sinn.
Und deshalb unterstütze ich Indie-Bands, die ich höre, über Bandcamp. Direkt
ja,
im Store
gut.
Und kaufe da
ich die. Ich glaube, das ist mit Abstand die beste Variante, die man machen kann.
Ja, und da kann ich auch streamen, aber ich kann mir die Sachen auch runterladen in guter VR-Qualität. Also ich noch ganz händisch, ich habe zuletzt dieses, es gibt ja nicht mehr so klassisch, naja, du gibst natürlich irgendwo noch, aber früher habe ich noch iTunes auf dem Rechner gehabt, um schön die das ganze Archiv und mit durchschaffeln und alles. Mhm. Und das Albumfenster in der Ecke, damit man weiß, was man gerade hört.
Oh, das war richtig wichtig. Da habe ich ganze Nachmittage mit verbracht.
Ja, genau, ne? Also seine ID3-Tags sortieren. Tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ich muss noch Metadaten bearbeiten. Aber heutzutage, ja, selten benutzt. Ich habe zuletzt mal wieder in Windows, das ist jetzt so dieses Groove Music, heißt die Software, die drin ist. Also
oh, ja.
Ist wie iTunes vorher, aber mag liest die ID3-Tags komplett falsch aus, habe ich das Gefühl.
Mag ich
also kann man nicht benutzen.
Nee, deswegen lasse ich auch die Finger von. Macht's wie Gregor, supportet die Leute, die ihr gerne hört, die ihr gerne seht oder die ihr auch gerne spielt, im Sinne von Studios. Darüber wollen wir vielleicht auch ein klein wenig sprechen, über Spiele, die uns besonders interessiert haben. Ich war ja längere Zeit nicht da. Über einen Monat, glaube ich. Und
ich glaube, du hast dich gut erholt, Elias.
So
gut
ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich habe gestern, da habe ich meine Boost-Impfung bekommen. Ich hab das Gefühl, dass ich ein bisschen neben mir stehe. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, du musst die Sendung heute carryen.
Wir werden mal schauen, vielleicht ist es ja auch zuträglich der Diskussion, wenn du mal nicht ganz 1000% on point wie sonst bist, lieber Elias.
Das werden wir auf jeden Fall sehen. Wir sind heute nur zu zweit, das hat folgenden Grund. Valentin sollte eigentlich heute noch mit dabei sein. Der konnte aber leider nicht. Deswegen ist es aber halb so wild. Valentin soll sich erholen und zu Hause bleiben. Gregor, du bist stattdessen hier wie immer eigentlich. Und das ist das ganz gut, weil du ein Thema mitgebracht hast, das eigentlich Valentin sich verschrieben hat. Und zwar God of War, die PC-Version von der Ursprungsversion ist die PS4.
Genau, die Ursprungsfassung auf der PS4. Ich weiß jetzt ja nicht, ob für die PS5 nochmal separat
Patches Trailer hier aufgemacht
oder so rausgekommen sind. Aber es sind ja häufiger nochmal Spiele auf der PS5 nochmal ein bisschen upgedatet worden durch Patches. Hier habe ich jetzt bisher noch nicht so viel gespielt. Also da kann ich Valentin nicht komplett vertreten. Der hat, glaube ich, so ausführlicher schon dran gesessen, weil ich habe das damals auf meiner Standard-PS4 durchgezockt. Mhm. Also nicht mal eine Pro oder so.
Oh, echt?
Mhm. Und es sah immer noch sehr, sehr gut aus und hat also sehr, sehr viel Spaß sowieso gemacht. Ich finde, das 2018er God of War ist mein Favorit aus der Serie. So schön die Hack'n'Slays von früher sind. Das Game hat nochmal Storytelling-technisch als auch spielerisch und vom Game-Design her nochmal eine Schippe draufgelegt für mich persönlich. Einfach auch dieses Metroidvania-artige, was reingekommen ist. Also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Freue mich super auf Ragnarok dieses Jahr.
Ja.
Und jetzt ist das Spiel auf dem PC auch nochmal rausgekommen. Von Sony gab es ja etliche Ports der bisher exklusiven Marken auf PC. In der Vergangenheit Horizon Zero Dawn gab es. Days Gone ist dafür rausgekommen. Ich hatte die nicht ausprobiert, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so gemischte Ergebnisse gewesen sind. Ja, manchmal ist es ja, dass PC-Version eigentlich ist ja super, ne? Dass viele Leute nochmal nicht dann mehr eingeschränkt sind, keine PlayStation haben müssen, um die Sachen zu spielen. Ist ja klar, dass Sony das nicht auf Xbox rausbringt, weil das ist dann nochmal direkt das Konkurrenzprodukt. PC ist wahrscheinlich so ein guter Mittelpunkt, um da nochmal ordentlich Geld mit Steam dann zu machen. Oder ich glaube auch der Epic Store, ich habe jetzt hier das auf Steam gespielt. Aber ich habe immer so das, was ich verlauten gehört habe, aus aus meinem Umfeld, dann, dass die alten PC, also die älteren PC-Umsetzungen von PlayStation-Titeln durchwachsen gewesen sind. Horizon hatte zu Beginn nicht so eine tolle Performance.
Oh ja.
Ich glaube auch mit Days Gone gab es irgendwelche Abstürze zu Beginn. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, oh, auf dem PC, ich meine, seit PlayStation 4 und der Xbox One Generation, das sind ja eigentlich verkappte PCs. Mhm. Ist ja die gleiche Prozessorarchitektur. Das heißt nicht, dass du einfach, oh, statt .PS5, PS4 mache ich .exe und dann läuft das schon. Also es ist schon einiger Aufwand, der da auch reingeht. Aber wesentlich einfacher zu bewerkstelligen als jetzt PS3 Cell Architektur oder sowas, den kompletten RAM-Code neu zu schreiben. Und trotzdem, durch die Variabilität von den PCs kommen da Sachen rein. Dieser Port jetzt hier, hab ein bisschen reingespielt, auf meinem Arbeitsrechner mit einer 2060 RTX. Also jetzt nicht...
Hast du aufgestockt?
Ja, den Arbeitsrechner, den wir hier bekommen haben. Ne? Der natürlich sich nicht vergleichen lässt mit dem Monster von Reinke. Da, ja, wenn der den
anmacht. Den er gefühlt einmal im Jahr anmacht.
Ja, ja. Aber ich merke, wann das spielt, weil bei mir immer dann der Strom wackelt. Ne? Viele Kilometer weit weg. Aber der hat ja ordentlich investiert und das ist natürlich nochmal was anderes. Aber das Gute ist ja bei PC-Versionen, dass du normalerweise skalieren kannst. Mhm. Wenn du dir solche Karten nicht leisten möchtest und es gar nicht kannst, weil die gar nicht verfügbar sind. Und okay, die 2060 RTX ist auch jetzt keine kleine Karte oder sowas, ist immer noch sehr performant. Ich konnte in 4K spielen. Von nativ 21:9 im Port mit drin. Also kannst du sogar auf einem 16:9 Fernseher mit erweiterten Bildausschnitt, soweit ich sehen konnte. Also nicht dieses typische, oh, wir machen 21:9 Bildausschnitt und dann zoomen wir rein und schneiden ab, ne, damit wir die schönen cinematischen Balken haben. Aber das gibt tatsächlich der Bildgewalt des Spiels nochmal so ein bisschen, auch wenn es natürlich das Framing auf 16:9 ausgelegt ist. Das ist ja auch immer so, wenn du ein Regisseur bist, dann guckst du ja auch, je nach welches Format du hast, wie du Sachen in Szene setzt, wo sind die Personen positioniert, wo passiert die Action in der Mitte des Bildes, zur Seite. Kann jetzt nicht sagen, ob das nochmal speziell darauf angepasst wurde und das Framing gemacht wurde. Ich weiß, das ist super wichtig oder so, aber ich fand es einfach für Spielen mit dem größeren Field of View, dass du noch um Kratos mehr drumherum hast beim Spielen, mehr Übersicht von der Seite, wenn du gekämpft hast, war das dem sehr zuträglich und du hast ja eh keine klassischen Kamera-Cuts in dem Spiel. Ja. Ne? Die haben ja versucht, alles so möglichst mit Schwenks und so zu lösen. Das gibt ihm schon was. Ne? Also
ich habe mir vorgenommen, das auf der PS5 nochmal zu spielen. Also komplett von Anfang bis Ende, weil die ja mittlerweile auch New Game Plus haben, wenn ich mich nicht irre.
Das sollte mittlerweile auch sein, ja.
Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich Bedarf habe für eine PC-Version, zumal ich auch nicht den PC habe, um das halt, glaube ich, in seiner vollen Pracht zu spielen. Aber ich find's cool. Ich find's vollkommen die richtige Entscheidung, die richtige Strategie, dass man sich da weiter aufbaut auf dem PC und dass man da ihre ganzen Franchises raushaut. Das ist für die Community, für die Gaming-Community ist es gut und für Sony wahrscheinlich auch nicht.
Es ist verkehrt. Ich denke sowieso, also was viele Publisher gesehen haben, und da fungiert ja Sony auch primär als Spiele-Publisher, wenn sie die Sachen auf dem PC rausbringen, Sinn würde es durchaus ergeben, solche Sachen exklusiv auf PlayStation zu lassen. Du willst ja auch, dass deine Leute in dein Ökosystem einkaufen und sich deine Hardware holen. Ja, die Spiele werden gemacht, um die Hardware an die Leute zu bringen, damit noch mehr Spiele verkauft werden können. Was viele Spieleentwickler merken, auch von japanischer Seite zum Beispiel häufiger, dass auf einmal auf dem PC richtig viel Geld zu machen ist, dass PC nicht automatisch Raubkopien bedeutet wie früher.
Ja.
Und natürlich gibt's immer noch die Klientel, die selbst wenn du Geld dazu bekommen würdest, einfach jetzt irgendwas runterzuladen und zu spielen. Aber gab's zuletzt berichtet zum Beispiel meine allseits beliebte Yakuza-Serie, dass die mehrere Millionen alleine mit den PC-Ports nochmal zusätzlich verkauft hat in den letzten Jahren und davon mitgetragen wird. Atlus, die zu Sega gehören, haben ordentlich viel Geld mit Persona 4 Golden gemacht und ich denke, auch jetzt Sony macht damit nochmal Geld und du als PC-Besitzer, wenn du das machen kannst und du konntest zumindest die God of War-Version, um kurz einen Schwenk darauf wieder zu machen, sehr viele Einstellmöglichkeiten, konntest du auch runter- oder hochdrehen, lief halt sehr flüssig bei mir. Das Einzige, wo es dann angefangen hat zu rücken, ist, wo dann der Speicher der Grafikkarte bei 6 GB ausgegangen ist, wenn ich auf 4K at volle Renderstufe gemacht habe. Aber du hast auch solche Verfahren wie DLSS von Nvidia, also dieses mit niedriger Rendern und dann intelligent hochskalieren, dass es nach mehr aussieht, ist da von Haus aus mit drin. Und das durfte ich dann lernen. AMD hat auch so ein Verfahren mittlerweile, Fidelity X, schieß mich tot. heißt das, kannst du aber auch auf Nvidia-Karten benutzen. Und es ist eine andere Art von Hochskalierungsverfahren wie DLSS. Kannst du beides anwählen. Deshalb hat es mich so ein bisschen irritiert, dass das auch mit drin war. Aber ansonsten viele Einstellmöglichkeiten und bisher sehr positiver Tenor, auch technisch der PC-Version gegenüber. Wer sich genau dafür informieren oder damit darüber informieren möchte, kann man immer wieder auf die Kollegen von Digital Foundry dann hinweisen. Ich habe das Video bei denen noch nicht gesehen, aber die haben direkt natürlich ein umfangreiches Vergleichs- und Testvideo da online gestellt und die können dir ganz genau sagen, wie viel Pixel quer und längs überall auf dem Bildschirm verteilt sind.
Mittlerweile schon Freunde der Sendung. Deswegen guckt da sehr, sehr gerne auch mit vorbei. Wobei ich auch schon überall, egal welchen Text ich mir durchgelesen habe, dass da sehr überschwänglich über diese Version gesprochen wird. Von daher wird das, glaube ich, nicht verkehrt sein. Ich gucke gerade auf die Steam-Page und da sehe ich, dass der Preis dafür ganz schön happig ist für eine PC-Fassung, die, also für ein Spiel, das jetzt mehrere Jahre alt ist. 49,99 kostet die Nummer. Kann man ja überlegen, ob das den Preis wert ist für einen. Das Spiel an sich ist für mich persönlich über jeden Zweifel erhaben eines der besten Spiele, die Sony ehemals veröffentlicht hat. Und wenn man sich jetzt die positiven Kritiken zur PC-Version anschauen kann und man sich das noch nicht gespielt hat und einen fetten PC zu Hause hat, dann ist das, glaube ich, eine Version, die man sich durchaus ansehen kann. So, das soll es aber zu God of War gewesen sein. Wir machen weiter mit einem fantastischen kleinen Indie-Game. Vorher gibt es aber einen kurzen Spot. Bis gleich. Ich fühle mich jetzt auf einmal so frisch. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir haben gerade über God of War gesprochen und jetzt kommt das nächste Spiel. Ich habe die Pause genutzt, um halt echt ein paar Sachen nachzuholen, die ich die letzten Monate nicht geschafft habe. Und da war ganz oben drauf, ganz oben auf dem Stapel, ich mache hier mal den Trailer an, ein kleines Spiel namens Chicorée.
Oh.
Hast du das mal gespielt, Gregor?
Bisher immer noch nicht, aber natürlich, wir haben häufiger drüber gesprochen und eines der bestbewertetsten Spiele des letzten Jahres.
Meine Güte, was für ein großartiges Spiel. Wenn man sich das so anguckt, dann ist es ziemlich underwhelming. Man hat das Gefühl, okay, das ist halt einfach ein kleines Kinderspiel und man schaut zu, dass man hier ein bisschen die Welt anmalt. Es geht auch wirklich darum, dass man dass das Farbenkind wird dieser Welt und die Farbe bringt. Was ich aber nicht erwartet habe, ist, was für eine unfassbar erwachsene Story das ist. Mhm. Also sie ist stellenweise wirklich erwachsener als so die größten und heftigsten AAA-Spiele. Was für Themen da stellenweise angesprochen werden. Also sowas wie Selbstzweifel, Imposter-Syndrom, aber auch richtig heftige Kapitalismuskritik ist da mit dabei. Also ziemlich verrückt, wie in so einer niedlichen, kleinen, süßen Welt
Moment.
Sehr schwere Themen verpackt werden.
Kapitalismuskritik, aber dann kostet das Spiel was zum Kaufen? Aha, erwischt!
Ich würde das tatsächlich jedem mal raten, sich anzugucken. Und dazu kommt noch, dass das halt ein Zelda-Gameplay hat. Also du hast eine Oberwelt und bekommst halt im Laufe des Spiels immer weitere Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, dass du Splatoon-mäßig dann Farbe malen kannst und dann in dieser Farbe eintauchen kannst und so dich schneller bewegen kannst. Mhm. Oder, keine Ahnung, du bekommst einen Double Jump oder du kannst plötzlich wieder schwimmen. Das hat so typische Metroidvania Strich Zelda-Mechaniken drin. Dazu der sehr interessante Artstyle, wie ich finde. Ich glaube, das ist nicht so jedermanns Sache, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe jetzt so 15 Stunden mit dem Spielfahrt, hab's mittlerweile durchgespielt und hatte eine absolut fantastische Zeit.
Das hatte ich echt 15 Stunden dann also wirklich bei der Stange gehalten?
Ja, ich bin auch so weit gegangen und hab versucht, jedes einzelne Panel auf der Oberwelt einzukolorieren. Und versucht hat, nicht alles weiß zu halten, sondern jeden einzelnen Panel mit Farbe einzumalen und so quasi nochmal, glaube ich, so ein Secret-Ende freizuschalten. Aber das habe ich aus freien Stücken gemacht, weil das Spiel dich auch immer wieder motiviert. Du bekommst immer wieder neue Farbpaletten, du bekommst neue Möglichkeiten, wie du die Welt einfärbst. Insgesamt wirklich ein absolut großartiges Spiel und völlig zu Recht eines der bestbewertesten Spiele des letzten Jahres. Ich habe mal geguckt bei den Kollegen von Polygon, ist das Spiel des Jahres gewesen hinter Inscription.
Oh, ja. Das sind zwei der meistgenannten, was jetzt so den Indie-Bereich angeht, wo die Leute nochmal gepackt haben
Auf
die eine oder andere Art. Ja, du kannst es bei der Flut an Indie-Games, ne, man ist natürlich dann häufig versucht, sowas auch ein bisschen nach dem Äußeren zu beurteilen. Und Chicory zum Beispiel sieht ja super cool aus. Allerdings ist es auch ein gewisser Stil, der da damit gezeigt wird. Du siehst das Spiel und das kategorisierst du schon automatisch irgendwo ein. Ah, so ein kleines Game, knuffige Figuren, du färbst Sachen ein. Ich kann mir ungefähr denken, was es ist. Ne? Mhm. Aber das Glück ist, dass man dann auch entdecken kann, dass eben viel mehr dann dahinter steckt und du nicht immer nur nach dem Äußeren gerade bei Indie-Games gehen kannst. Also es ist vielleicht nicht der direkte Vergleich, aber ich musste bei Chicory so ein klein bisschen an Undertale denken.
Absolut. Eben auch, da sind sehr viele Undertale-Elemente drin.
Ja, was eben auch nochmal ein anderer Schnack ist, aber das ist ja auch so ein Spiel, was dann die Leute vor allem hinter der Fassade dann richtig abgeholt hat, ne? Wo du es dann gespielt hast. Und wenn du dann es dir nur anschaust, was ist das hier, so ein altes Krakel-Grafik-Ding und hauptsächlich schwarze Hintergründe und alles, was soll denn das? Und das ist eines der Spielerlebnisse des Jahrtausends gewesen. Gerade, dass solche Titel oder Inscription oder andere Sachen dann nochmal nicht mehr hinten überfallen bei der Flut an Indie-Games ist ja super cool.
Ja, absolut. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist so ein typischer Kandidat für sieht maximal nett aus und lässt man deswegen liegen, aber lasst euch bitte davon nicht täuschen. Wenn euch der Artstyle nicht gefällt, guckt es euch vielleicht mal an, wenn es ein bisschen günstiger ist. Ich habe das mir, glaube ich, in einem Sale auf der Switch geholt. Es gab es auf dem Sale für die PlayStation. Ich habe es mir für die Switch geholt, als es rausgekommen ist, vor ein paar Wochen.
Ja.
Und das kann ich auch empfehlen, weil das Spiel ist eigentlich auf dem PC ausgelegt, dass du halt wirklich wie Paint-mäßig mit der Maus, und ich habe das halt mit der Switch mit dem Touchscreen ganz gut machen können.
Okay.
Mit dem Controller ist es halt echt ein kleiner Krampf. Da muss man auch überlegen, ob man
Bock drauf hat. Es hängt immer vom Spielprinzip ab. Solche Farbsachen auf Nintendo haben ja so ein bisschen Geschichte dann auch mit Splatoon in der Multiplayer-Ecke. Ja. Oder kannst du dich noch an Paper Mario Color Splash
erinnern? Da möchte ich mich nicht daran zurückerinnern.
Ja, also auch immer eins der exklusiven Wii U-Spiele, die noch umgesetzt werden können. Ne?
Ja, bald
hat Nintendo nicht mehr.
Ich glaube, das kann auf der Wii U bleiben, wenn es nach mir geht.
Hast du noch was zu Chicory? Ansonsten
mach gerne weiter.
Ja, ich würde einmal kurz, wenn wir jetzt schon das angesprochen haben, im Forum wird natürlich auch immer bei uns bei Rocket Beans TV diskutiert über die Sachen, die wir hier erzählen. Jeder von uns hat jetzt natürlich persönliche Ansichten, was bestimmte Sachen angeht. Und ich habe zuletzt nochmal gelesen, Leute, lasst euch nicht mal so viel über die Switch aus und sagt, dass die auf dem letzten Loch pfeift. Weil, guck mal, ne, schau dir mal solche Sachen wie das aktuelle Kirby an, was dafür rauskommt. Ich weiß nicht, ob du den Trailer zum Beispiel gesehen hast.
Gesehen.
Ja, schmeiß den gerne mal kurz rein.
Mach ich.
Weil war ja ganz schick. Kirby und das Vergessene Land kommt auch vergleichsweise bald raus im März.
Mhm.
Na, mal gucken, ob die Leute dann schon mit Elden Ring durch sind. Mhm. Elden Souls hätte ich fast wieder gesagt. Elden Ring oder Horizon, wenn die dann im Februar rauskommen. Soll nicht so oft sagen, dass die Switch aus dem letzten Loch pfeift, weil es hängt ja immer von den Spielen ab und was die daraus machen. Und wenn man sich sowas wie das Kirby dann anguckt, dann sieht man natürlich auch, dass da noch genug Saft drinsteckt. Und ja, ey, es soll ja nicht heißen, dass die Switch eine absolut grauenhafte Konsole ist im Jahr 2022. Es ist wie so oft bei Nintendo, die haben seit Jahrzehnten den Fokus weg von modernster Technik auf eher so einen guten Mittelwert gepackt, bezahlbare Technik.
Mhm.
Also bezahlbar, dass Nintendo ordentlich Geld damit machen kann. Das ist ja seit dem Gameboy damals gang und gäbe, untermotorisierte Hardware, die aber gut genug ist und spannend genug ist, dass sie trotzdem gut verkaufen können und die Spiele davon nicht eingeschränkt sind. Und das sieht ja natürlich toll aus, aber Nintendo haben auch den Vorteil, dass sie wirklich richtig gut daran sind mit diesem simpleren Stil, wo du nicht eine Hardware von den 2020ern oder einen Hardcore-supermodernen PC hast, darauf vernünftig abbilden zu lassen. Das ist jetzt auch, mal gucken, ob es im Handheld-Modus genauso flüssig läuft.
Und genau das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Das sind natürlich alle Szenen, die wir schön im Dock-Modus dann hoffentlich genießen werden können. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich so nicht 1:1 im Handheld-Modus aussehen.
Mal gucken. Ich kann mich noch an 3D World, Mario 3D World,
genau, Bowser's Fury, das Beispiel, das ich nennen wollte.
Bowser's Fury hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt. Ich war super verwundert, dass es mit mehr Frames dann im Dock-Modus gelaufen ist, weil das war rucklige 30 eher. Und da merkst du einfach bei bestimmten Sachen, die gehen dann auch aufs Game-Design. Ne? Klar, Framerate kann man nicht immer mit Spielspaß gleichsetzen, aber gerade was die Qualität der Steuerung, Reaktionsgeschwindigkeit, da sind mehr Frames besser als weniger. Und so ein fluffiges Jump'n'Run spiele ich auch lieber schön mit 60 und da habe ich auch Bock drauf. Ich hoffe, dass der Anspruch bei dem Spiel ein bisschen mehr als bei vergleichbaren Kirby-Games.
I don't know. Also ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich finde das Thema ganz interessant. Ich habe den Thread nicht gelesen, aber ich hoffe, dass halt sowas wie Breath of the Wild genannt wurde.
Zum
das
Beispiel.
Heute immer noch nicht zu 100% mit 30 Frames läuft, wenn man zum Beispiel sich im Korok-Wald sich da umschaut und da sein Unwesen treiben möchte. Da geht die Switch immer noch auf die Knie. Ja, und für mich ganz wichtig, Indie-Games. richtig viele Indie-Games, da habe ich super viele Probleme mit aktuell. Ist nicht so, dass sie unspielbar sind, aber ich habe jetzt, letztens habe ich Kentucky Road Zero gespielt. Verhältnismäßig einfaches, simples Spiel.
Heißt, du bist alt eigentlich auf dem PC.
Selbst da, ich weiß nicht, ob es an meiner Switch liegt, aber da habe ich Ruckeln gespürt. Ich habe mehrmals Abstürze gehabt. Bei Ori war das ganz, ganz schlimm, dass die Switch einfach nicht mehr mitgekommen ist. Du bist irgendwann, hast so viele geile Fähigkeiten und kannst halt richtig rumrennen und rumfliegen und die Switch kam nicht hinterher mit dem Nachladen der Screens. Und das habe ich natürlich auf einer großen Konsole nicht und ich möchte nicht, dass das jetzt eine High-End 4K-Konsole wird. Ich will einfach nur, dass die Spiele halt vernünftig laufen.
Genau, dass die adäquat laufen. Selbst bei Games, das beste Beispiel für mich war Shin Megami Tensei 5. Weil das jetzt exklusiv vorerst gegebenenfalls auf der Switch ist. Also es wird ja rumort, dass es auch auf anderen Plattformen irgendwann kommt, aber aktuell ist es ein Switch-Exklusivtitel. Ja. Und ich habe ihn auch auf der Switch durchgespielt und echt, das ist teilweise...
Es ist rough.
Es ist rough, ne? Also es schimmert, es ruckelt. Bei mir groß auf dem Fernseher war es teilweise, also so, dass mir die Sägezahnkanten in die Augen geritzt habe beim Gucken und so bei. Kann man natürlich mit umgehen, wenn man das macht, aber wenn du gar keine Alternative hast, das auch nochmal anders zu spielen, weil es auf der Plattform drauf ist. Einfach auch mal, wenn das mit der Chip-Shortage irgendwann vorbei sein sollte und das vielleicht der Grund ist, was Nintendo auffällt, sonst spricht ja nichts dagegen, was sie, wie so häufig sie es gemacht haben, eine New Nintendo Switch, Super Switch, whatever da rauszubringen und dann zu sagen, nicht umsonst, so viele Spiele auch seit Breath of the Wild zum Launch rausgekommen ist, auch dieses Hyrule Warriors ist ein gutes Beispiel, ne? Das läuft ja auch wie Grütze, dann da drauf, hattest du beim 3DS und New 3DS auch so, dass manche Spiele auch da drauf nur vernünftig gelaufen sind und da eine bisschen besser motorisierte Hardware zu haben, die Sachen zumindest adäquat, ohne zu viel ruckeln, dass es auch auf Spielen dann ausgeht. Da sollte man sich dem nicht gegenüber verschließen. Und bei all der Liebe der Switch gegenüber, die tolle Spiele und so weiter hat, das ist was man auf jeden Fall, finde ich, total anmerken darf.
Ja, absolut bin ich bei dir. Ich bin auch der Meinung, ich brauche echt kein 4K, wenn es nach mir geht. Ist mir völlig wurscht. Ich will einfach nur 1080 und im besten Falle 60 Frames, da wäre ich zu 100% zufrieden.
Ja, 60 Frames wäre schön. Jetzt, wo ich mich langsam an 120 Frames gewöhne am Fernseher, weil es so schön flüssig ist. Ja. Ich würde gerne das nächste Thema für mich überspringen, dann einmal, weil ich mir nicht zu 1000% sicher bin. Ich gucke noch gerade mal hier durch die Embargo-Daten, die ich bekomme. Und ich habe schon Videos von Gronkh dazu gesehen, aber der kriegt ja Sachen sowieso vorab mal. Aha. Hier steht was von Review-Embargo erst in ein paar Tagen, aber ich habe eigentlich kein Review, was ich abgebe. Lass auf Nummer sicher gehen und erstmal nichts groß dazu sagen.
Okay, das würde ich gerne. Geht es um die Tiefen?
Ja, es geht um die Tiefen sozusagen. Lass da auf Nummer sicher gehen. Ich habe da sowieso zu dem Moment auch noch nicht zu viel zu sagen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wir wollen da ja keinem irgendwie ein Bein stellen von den Publishern in ihrer Release-Politik.
Alles klar, dann mache ich weiter mit meinem Spiel. Und zwar nennt sich das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Gregor. Bei mir lief das komplett unter dem Radar. Es nennt sich Before Your Eyes. Da habe ich mal den Trailer hier rausgehauen. Das habe ich im Stream gespielt und ich habe das im Stream gespielt, weil...
Also du hast gestreamt oder das Spiel wurde gestreamt?
Nee, ich hab gestreamt.
Wo kann man dich denn sehen streammäßig?
Auf Twitch. Da...
/ Hypekultur?
Vielleicht.
Pass auf. Das schaue ich mal nachher auf.
Pass auf, das ist ein Spiel, das sich komplett nur mit den Augen steuern lässt. Du spielst, du hast keinen Controller in der Hand, sondern die Kamera, die filmt dich und registriert dein Blinzeln. Und Gregor, lass dir gesagt sein, das ist ein richtig geiles Konzept.
Okay, also du hast eine Webcam bei dir und je nachdem, in welche Richtung du guckst und blinzelst, dann registriert das.
Ja, du musst eigentlich immer geradeaus gucken, also du guckst halt das Spiel dir an, aber das Spiel registriert immer, wann du blinzelst. So, und da werden bestimmte Szenen abgespielt, und stellenweise ist das so, dass du, wenn du einmal blinzelst, ist die Szene vorbei. Also nach dem Motto, das Leben vergeht wie ein Wimpernschlag. So, mit dieser Prämisse spielen sie so. Und da musst du halt zusehen, du hast verschiedene, du erlebst ein Leben eines kleinen Jungens. Und das halt wirklich von Kindesalter bis hin zum Erwachsenenalter und erfährst so ein bisschen, was so seine Geschichte ist und erfährst das so quasi wirklich aus seinen Augen. Und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne, nette Ideen, wie zum Beispiel, du musst halt genau hinhören und deswegen musst du die Augen zumachen, damit das Spiel halt weitergeht, damit dir halt eine Person oder damit du halt irgendjemanden lauschen kannst. Und solche Sachen, das ging auch nur keine 2 Stunden, glaube ich, oder so knapp über 2 Stunden. Hat richtig viel Spaß gemacht. Super schönes Spiel, das mal was komplett anderes gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein komplett frisches Erlebnis irgendwie hatte. War eine super süße Geschichte, ein bisschen traurig vielleicht auch für den einen oder anderen. Kann ich jedem empfehlen und kostet halt wirklich, ich habe es für einen Fünfer oder so abgegriffen. Kann ich jedem empfehlen. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel.
Und sowas, wenn du dann, also das ist natürlich jetzt eine Lösung, die für das Spiel so gebaut wurde, wenn du demnächst VR-Headsets mit Eye-Tracking oder so hast, ne?
Ja.
Dann kannst du das ja wahrscheinlich noch viel präziser umsetzen.
Höchstwahrscheinlich.
Dass du auch genauso guckst hier, du guck weg, guck hin oder sowas und nicht nur blinzeln. Für solche Sachen immer super cool mit der Technik, was nochmal auszuloten, Storytelling-mäßig zu machen. Das schätze ich an Videogames dann immer so sehr, ne? Es ist als Kunstmedium interaktiv, ne? Dadurch, dass du dich daran beteiligst, kannst du noch mal ein bisschen mehr damit anstellen oder hast mehr Werkzeuge in deinem Werkzeugkoffer, als wenn du nur klassischen Gemälde malst, einen Film machst, ein Musikstück, wo du immer die Arbeit vorne dran setzt und dann das Werk für sich steht und dann schaust, welche Reaktion beim Konsumenten, beim Genießer dann ausgelöst wird. Aber dadurch, dass du die Interaktivität bei Videogames hast, finde ich immer so spannend, dass man so neue Stellschrauben finden kann, andere Ideen, wie man mit so einem Game interagiert und dass dadurch was ganz Eigenes entsteht.
Und genau das ist der Fall bei dem Spiel. Ich fand das ganz schön, dass das halt ein Konzept war, dass das halt nur, es geht nur in Videospielen. Filme kannst du so nicht erleben oder aktuell kannst du sie zumindest so nicht erleben. Diese Art von Interaktivität war halt für mich persönlich was ganz Besonderes. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit mit Before Your Eyes.
Konntest du da den Chat noch vernünftig lesen im Stream?
Ey, das war super anstrengend, weil du zum Teil, wie gesagt, du hast halt die Szenen und wenn du einmal mit der Wimper schlägst, wenn du blinzelst, dann ist die Szene vorbei. Aber theoretisch könntest du sie bis zum Schluss hören.
Meine Augen drehen, aber ich
sagst du halt so wirklich und willst die Szene halt zu Ende hören und du tränst halt und du denkst dir, fuck, Alter, ich will jetzt weiter, aber ich will jetzt auch fucking blinzeln.
Okay, das würde ich mir vielleicht dann nochmal überlegen, weil so, okay, jetzt muss ich mir mit Streichholz die Augen aufhalten und meine Augäpfel trocknen aus.
Aber es ist halt natürlich auch so ein bisschen Design. Es ist gar nicht so mandatory, verpflichtend, dass du dir alles anguckst. Es ist, die wollen halt mit dieser Prämisse spielen, das Leben vergeht wie so ein Wimpernschlag. Und ehe du dich versiehst, bist du erwachsen und so ähnlich. Ist das dann halt auch so aufgebaut.
Dann so ein Wimpernschlag, machst die Augen auf und dann bist du ein alter Mann.
Who knows?
Oh nein, und ich sitze im Game Talk.
So, das war Before Your Eyes. Gibt es aktuell nur für den PC, wenn ich mich nicht irre. Dadurch, dass du halt eine Webcam und so weiter und so fort brauchst. Eine Maus brauchte man auch, um halt den Blickwinkel zu ändern. Aber ansonsten alles über die Webcam. Sehr, sehr schönes Spiel. So, ich mach weiter. Gregor, ich habe noch ein bisschen was mitgebracht.
Ja, gerne.
Ich habe ein Spiel mitgebracht, das höchstwahrscheinlich du auch schon gespielt hast.
Kannst froh sein, dass ich meine Game Pass Sache schon in den letzten Wochen fertig hatte. Sonst ist wieder Japano-Gedöns für dich.
Apropos Japano-Gedöns.
Ah, ich bin gespannt.
So, ich habe die Zeit genutzt, um endlich mal ein bisschen 13 Sentinels zu spielen.
Ah, Switch-Version oder wo?
Nee, ich habe die PS4-Version. Okay. Also auf
mein
die
Game PS5. Of the Year 2020.
Ja, und ich habe noch nicht so viel gespielt, aber damn, das macht Bock. Das macht richtig Lust, sich in diese Geschichte einzuarbeiten.
Was macht dir mehr Bock? Macht dir die Story oder das Gameplay mehr Bock?
Das Gameplay finde ich gar nicht so stark. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Kurz nochmal zu den Charakteren. Das ist ja von VanillaWare.
Genau.
Die vorher Dragon's Crown hieß es, glaube ich.
Dragon's Crown, der Odinsphere, George Kamitami, ich weiß nicht genau, wie der Nachname immer ist, aber der einer der herausragenden Entwickler bei VanillaWare, der eben auch diese sehr aufwendig gezeichneten Spiele mit der, wo man merkt, diese, ich nenne es mal so Sprite-Manipulation, das ist also, wo nicht jede Animationsphase neu gezeichnet ist, sondern die so ein bisschen bewegt werden, aber dieses Spiel war super lange in Entwicklung. Ich kann mich erinnern, sehr früh schon erste Konzeptzeichnungen davon gesehen zu haben und immer so das Gefühl, kommt das noch raus? Was ist damit? Habe ich schon seit Jahren nichts mehr von gehört. Ich glaube, haben wir noch von der E3, wo wir dann vor Ort gewesen sind, vor 5 Jahren noch hier die Pest, es wird präsentiert von 13 Sentinels, irgendwie sowas.
Das ist okay, wusste ich nicht.
Und als es dann rausgekommen ist, ich meine, ich als Visual Novel Fan, ne, wenn du sowas siehst, okay, so ein bisschen eine Science Fiction, Neon Genesis Evangelion Style Story mit einer Story, die um 13 junge Leute sich dann drumherum dreht, aus denen verschiedene Perspektiven du das Spiel spielen kannst. Hast auch so eine Charakterauswahl am Anfang, wo du dich dann aussuchen kannst, aus welcher Perspektive, zu welchen Zeit passiert was bei dem Charakter. Und läuft alles darauf hin, dass die Welt dann von Aliens angegriffen wird und diese Jugendlichen dann in Action treten müssen. Und die Gameplay-Komponente ist was, was mir normalerweise wenig Spaß macht, aber ich habe es in Kauf genommen. Ich konnte mich da sogar ein bisschen reinversetzen da drin. Das wird übrigens super ruckelig auf der Standard PS4 irgendwann mal gegen Ende, weil da so viel passiert. Das ist Echtzeitstrategie gemischt mit Visual Novel.
Genau, mit diesem Strategieding, da konnte ich mich noch nicht zu 100% mit anfreunden.
Tower Defense so ein bisschen.
Ja, weil der Style auch ganz anders dann ist plötzlich. Du hast dann quasi schon fast so 2D-Grafik. Vielleicht finde ich hier kurz
Check mal. Oder was? Mach mein Review ohne Ton. Da habe ich Footage zumindest.
Oh, ich habe hier 13 Cent Final Mission habe ich hier.
Final Mission, okay.
Komm, nur ganz kurz, um den Gameplay.
Bewusst stilisiert, also du hast eher so eine Taktik-Map und deine Einheiten werden dann durch diese animierten Pixelformen und die Gegner dargestellt. Hat den Vorteil natürlich, dass du nicht dann aufwendig mit echt aussehender Grafik dann viel Effekt erreichen kannst. Und es hat sowas schön oldschooliges, Arcade-mäßiges, also sowas wie Missile Command oder sowas, von früher gespielt hast. Und hier geht's dann meist darum, dass in jeder Map du hast 2 Minuten Zeit, wobei die angehalten wird, wenn du dann Aktionen machst, und du musst dann deine Reaktoren verteidigen, die von Aliens angegriffen werden. Du musst dann immer, okay, mit der Einheit gehe ich dahin, dann mache ich eine Selbstschussanlage oder kann ich nochmal ein Super-Special raushauen. Und ich mag keine Echtzeitstrategie, ne, aber dadurch, dass du es anhalten kannst, teilweise wird es auch ein bisschen rundbasierter, das ist schon so ein bisschen mehr mein Metier. Ich habe sie nicht gehasst, diese Sequenzen, aber ich habe durchaus meinen Spaß dann da drin gefunden, dass die sogar unterhaltsam gewesen sind, und du kannst ja dein Pacing ja selbst legen, weil du spielst ja nicht stur, okay, jetzt Story und dann kommt die Kampfmission und dann wieder Story und so weiter, sondern du kannst dich teilweise entscheiden, okay, ich mache 6 Stunden Story und jetzt mache ich 2 Stunden Kämpfen hinten dran, je nachdem, wie es dir Spaß macht.
Ah, okay. Da hatte ich noch meine Probleme mit, weil die Kämpfe auch, also ich bin da relativ zu Beginn, ich habe glaube ich so 2-3 Stunden gespielt, die sind sehr anspruchslos aktuell.
Ja, das wird noch besser.
Ja?
Oder du kannst auch die Schwierigkeit höher drehen, wenn du magst, aber ich würde ja sagen, gewöhn dich einmal dran am Anfang, was die unterschiedlichen Einheiten angeht, was du upgraden kannst, vor allem, weil später wird es wichtig, eine gute Mischung zu haben, weil die sind sehr unerbittlich, die Gegner, was da Welle an Welle dann hinten dran kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal, ich glaube gegen Ende hin ein paar Game Over maximal auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad, aber da wird's auch, der Bildschirm ist dann so voll und du musst schon so wie bei einem echten Strategiespiel antizipieren, wo kommt was, schon noch eine Welle, holy shit, was, aber ich habe doch da schon 500, und dann pfeift die PS4 aus dem letzten Loch. Aber vielleicht gibt's bei einer Pro besser oder bei einer PS5.
Ich hoffe es, weil ich gehe mal nochmal zurück auf den Haupttrailer, weil der Style, Junge, macht der Bock. Das macht so viel Spaß, sich diese einzelnen Szenerien anzuschauen, die sie da gebaut haben. Was für Lichtstimmung sie da kreiert hat. Das ist so unfassbar hohes Niveau einfach. Selbst das Skript ist halt echt vernünftig geschrieben.
Ja.
Hab mich hier und da vielleicht so ein bisschen rausgerissen, weil da auch natürlich wieder so typisch Fanservice drin ist, muss man mögen.
Ja, sieht man wahrscheinlich gleich, es gibt so ein, 2 Charaktere, wo sie beim Fanservice sich nicht zurückgehalten haben. Ja. Das sind auch die Leute, die Dragon's Crown gemacht haben.
Ja.
Können fast schon froh sein, dass es nur dabei geblieben ist. Aber sollte man trotzdem nochmal erwähnen, natürlich für die Leute, die dann sowas gerne dann im Auge haben.
Ja. Aber ansonsten, ich freue mich wirklich sehr, da weiterzumachen, und hab mir so extra ein bisschen Zeit abends rausgenommen, das immer wieder zu spielen, und das werde ich definitiv beibehalten, bis das letztlich durch ist. Weil hast du ungefähr noch im Kopf, wie lange du gebraucht hast?
Ja, also da wirst du vielleicht ein bisschen abgeschreckt sein, aber ich war so bei zwischen 20 und 30 Stunden am Ende.
Geht. Ich habe echt gedacht, dass du so Danganronpa-mäßig so 50 Stunden oder so zockst.
Danganronpa ist auch nicht viel länger.
Nee, ich glaube, die Trilogie insgesamt.
Ach, die Trilogie insgesamt, okay. Ja, das ist ein Spiel verglichen mit einer Trilogie natürlich. Es ist sehr, sehr redselig, ne? Ja. Vor allem, weil du manche Szenen, also es ist nicht nur Visual Novel Style, okay, mit der Person reden, dann die Aktion machen. Du kannst auch frei herumlaufen in gewissen Sachen, wenn du in der Schule bist zum Beispiel. Und es gibt auch manche so Mini-Rätsel, die man lösen muss, ne? Oh, wie komme ich an diese einen Figur vorbei? Ich muss da erstmal ein Item einsammeln, dann kommt der Trigger mit der Person. Und es gibt einige Sequenzen, die du häufiger wiederholen musst, bevor der Groschen fällt, um neue Routen freizumachen, wie bei so einer Visual Novel typisch, andere Story-Abzweigungen dann zeigen. Also es ist nach Möglichkeit alles auslodest. Und so sehr Spaß mir das gemacht hat, du musst auch teilweise Bock haben, mehrere Stunden hintereinander eine Story hauptsächlich mitzubekommen. Na, wenn dich das nicht abschreckt und du, also es ist auch sehr spannend und interessant erzählt, vor allem weil typisch Mindfuck-Potenzial. Ich will inhaltlich jetzt nicht auf große Sachen eingehen, aber du kannst, glaube ich, schon erwarten, wenn du sowas wie Danganronpa, Zero Escape jetzt nicht von der Murder-Mystery-Seite aus, aber von der Mystery-Seite ausgespielt hast, da wäre das auf jeden Fall was da. Und ich habe 2020 das eben zu meinem Game of the Year gemacht. Ich bin am Ende des Jahres in mich gegangen und habe gesagt, mit welchem Spieler ich am meisten Spaß. Das war 13 Sentinels.
Geil. Und du warst da nicht der Einzige. Ich habe auch wieder bei den Kolleginnen und Kollegen bei Polygon auch gelesen, Alter, die haben das so krass in den Himmel gelobt, dann gucke ich weiter, Kotaku, krass in den Himmel gelobt, dann guckst du weiter hier in Deutschland, selbst hier in Deutschland ist es angekommen und es schrieben da einige, dass das durchaus interessantes Spiel ist und deswegen habe ich mir das im Sale auch wieder geholt und guck mir das an und bisher bereue ich es nicht.
Echt ja, ein sehr, sehr schönes Spiel. Check das gerne weiter aus. Wenn du durch bist und Redebedarf über die Story hast, gib Bescheid. Ich habe zwar alles vergessen, aber vielleicht kann ich mich wieder erinnern.
So, bevor ich über das nächste Spiel spreche, Gregor, wollte ich ganz kurz auf Games Done Quick zu sprechen kommen. Da gab es am Wochenende, glaube ich, jetzt so die große, den großen Abschluss jetzt der letzten Awesome Games Done Quick. Das ist dieses Speedrun Festival eigentlich schon fast.
Mittlerweile 10 plus Jahre fast schon, würde ich sagen.
Ne? Ja. Und ich fand da einige Runs ganz cool. Der Höhepunkt, fand ich, war natürlich so das Ende. Hast du den gesehen?
Metal Gear Solid am Ende? Oder
welches meinst du? Nee, Sekiro Blindfolded.
Ja, okay, da wollte ich drauf eingehen, auch gegen Ende hin. Ich weise gerne auch darauf hin, also wenn ihr euch das jetzt anguckt, in einer Woche sollte dann unser Speedrun-Data-Recap, dann können wir nochmal dann Speedruns empfehlen, also Sia, Simon und ich, dann uns nochmal darüber ein bisschen austauschen, machen wir auch ja gerne regelmäßig. Und ich habe mir auch viele Sachen angeguckt. Sekiro Blindfolded, holy fucking shit. Ja. Also wir haben ja häufiger schon mal gesehen, dass Speedrunner mittlerweile so vertraut mit manchen Spielen sind, dass sie diese mit verbundenen Augen spielen können.
Ja.
Früher war es dann so, dass es zwar immer noch sehr aufwendige Spiele wie Punch-Out auf dem NES sind, aber wo du zum Beispiel an der Soundkulisse, okay, ich habe links, rechts ausweichen und schlagen und so weiter. Ich höre, da kommt der Effekt, da kann ich also das machen. Wir hatten zuletzt Denzin 86 bei uns, der Punch-Out auf der Wii Blindfolded gespielt hat. Also kann man sich auch gerne nochmal angucken. Aber Sekiro, ein 3D-Game, eines der schwersten Games, die ich hier spielen durfte in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, das mit Augenbinde, ich glaube 45 Minuten unter Estimate, also unter angedachter Zeit durchgespielt. Und ich, boah ey, ich kann es mir kaum vorstellen. Ich habe dazu geguckt, ich konnte kaum glauben, was da passiert.
Ich würde sehr gerne jetzt Szenen zeigen, aber die Seite lädt leider nicht.
Bei YouTube ist das alles, ne?
Ja, ich bin drauf und will er aktuell nicht.
Ach Google, zahl mal eure Rechnung Google, damit YouTube funktioniert.
Oh, jetzt ist es aber mit ganz schlechter Quali. Boah, jetzt lädt's wieder. Nee, komm. Was ich erzählen wollte, ist, ich habe immer mal wieder reingeguckt und da gab es eine Stelle, da ist er, erinnerst du dich an Insecure, an dieser Stelle, wo er diesen Bullen bekämpfen muss, diesen
Zwischenkampf. Ja, wo du in diesem kleinen abgesteckten Areal bist und da musst du irgendwie dran vorbei.
Genau. Ja. Und da, genau da ist er auch hängen geblieben. Mhm. Und da haben die Kommentatoren auch erzählt, das ist so der Make it or break it Point. So, wenn du das jetzt schaffst, dann ist das, hat er's. Und wenn nicht, dann könnte es sein, dass er hier noch 2 Stunden bleibt. Mhm. Und das war so verrückt. Ja, sorry, die Qualität ist gerade unter aller Sau. Aber wir lassen es jetzt einfach ein bisschen laufen. Dann
denkt, es wäre die Switch-Version. Dann geht es schon.
Wir haben, genau, man hat sich das dann anschauen können. Und der kam da an und versucht es das erste Mal und verliert. Mhm. Versucht es das zweite Mal, verliert. Versucht es das dritte Mal, verliert. Und du merkst so richtig, wie ihm die Pumpe geht. So, fuck, Alter, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist der Run hier durch. Und wie krass es war, dass er, die Schwierigkeit bei dem Boss war, ist, dass du sehr wenig Audiohinweise hast, also sehr wenig Sound.
Ja, genau. Man kann gar nicht im Vorhinein denken, ach, das ist wahrscheinlich einer der aufwendigeren Bosse, aber wenn da die einzige Orientierungshilfe nicht wirklich da ist bei dem, weil die Entwickler denken ja gar nicht dran, nur den Sound zum Alleinspielen da reinzupacken.
Und als er das dann beim vierten Mal oder so geschafft hat und diese Erleichterung dann in seinem Gesicht und wie der Chat dann abgegangen ist, das war echt ein richtig geiler Moment einfach. Und ich hoffe, dass sie da noch sehr, sehr lange Erfolg mit haben, weil das einfach so eine absurde Show einfach ist insgesamt.
Es ist jedes Jahr, also immer, also die machen ja, es gibt ja 2 dieser Wochen von GDQ, Awesome Games Done Quick im Januar und im Juni gibt's dann die Summer Games Done Quick. jeweils eine Woche. Wie gesagt, kann man sich gerne bei uns bei Speedrandale auch häufiger mal Recaps angucken. Und ich freue mich immer drauf. Also ich gucke nicht jeden Speedrun dann durchgehend die ganze Zeit, sondern ich lasse immer wieder was mitlaufen, hole nachher was nach. Ist natürlich eine ganz andere Frequenz, aber ich freue mich dann auch wieder mal. Ich habe mich erwischt, dass ich häufiger auch Sachen, die ich schon kenne, dann nochmal schaue. Also jetzt von Spielen, sowas wie Majora's Mask hatten wir so häufig auch das hier. Es wurde auch auf den GDQs gezeigt. Aber trotzdem war ich daran interessiert, wie sieht's eigentlich aktuell mit der 3DS-Fassung aus, die sie da gemacht haben. Oder Metal Gear Solid gab's nochmal in dem ultra-harten Schwierigkeitsgrad. Das hier ist nochmal sehr überraschend. Auch schön mal Tool-Assisted Runs mal zu sehen, also Sachen, die vorab programmiert sind, um zu zeigen, was Menschen unmöglich ist, innerhalb der Spiele da rauszuholen. Und kann man sich immer wieder gerne mal angucken, was man sich... Also was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ich bin ja sehr nah dran an den Speedruns jetzt hier, einfach durchs Konsumieren auch hier, läuft sich das irgendwann tot oder nicht? Ne? Also tot von da aus, von wegen, hey, wenn du zweimal im Jahr so eine Woche hast, natürlich gibt's viele andere Veranstaltungen auch von der ESA, der European Speedrunners Association, glaube ich, heißen die, die auch ihre eigenen Sachen machen. So viele, wo Speedrunner teilnehmen können, selber streamen können. Wenn du 500 Mario 64 Speedruns gesehen hast, kickt dich der andere noch. Na? Und bei mir hält's zumindest noch. Ich will mir diese Frage nochmal in 5 bis 10 Jahren dann stellen. Na, also noch funktioniert es. Mal gucken, ob der Hype dann allgemein aber so hoch gehalten werden kann. Die konnten immer noch, die haben ja parallel auch immer den ihre Spendenaktionen laufen, sozusagen ihren Spieltrieb auch für eine gute Sache dann einzusetzen. Und da wird für die Krebsforschung dann gesammelt, haben wieder einen Einspielrekord gehabt mit 3,5 Millionen Dollar oder sowas. Ist natürlich immer super cooles, aber zu einem großen Teil wirkt es dann auch zwischendurch drin so ein bisschen wie Home Shopping Europe, hatte ich das Gefühl. Na, du guckst dir die Speedruns an und dann hast du den Moderator dazwischen. Wow, na, wenn ihr so viel spendet, dann kriegt ihr diese selbstgemachte Zelda-Ohrringe. Oder sowas. Wow, wie geil. Moment, wir müssen, geht mal kurz weg vom Speedrun. Wir haben 2,5 Millionen erreicht. So ein bisschen.
Das kannst du halt echt nur machen, wenn du das für einen guten Zweck halt spendest. Ansonsten wäre das, hier siehst du gerade,
da ist es, leicht nach 2 Stunden und 2:45 war angedacht dafür. Bisschen klein die Fenster auch geworden insgesamt. Ne? Die haben ja auch dieses virtuelle Publikum jetzt da
unten. Ja, das habe ich bis zum Ende nicht gerafft. Was war das?
Also so wie ich es verstanden habe, ist da mit Chat-Kommandos, dass du so eine Art virtuelles Publikum so ein bisschen da hast, weil die das ja wieder vom Homeoffice machen mussten. Also nicht die Vorortveranstaltung. Da hat ja auch viel die Energie vor Ort ausgemacht, dass du das johlende Publikum hast. Das hast du natürlich in den letzten Jahren nicht. Und das soll wohl ein kleiner Ersatz sein, je nachdem. Ich blende den Chat aber auch meistens aus, ne, muss ich sagen. Eben merkwürdigerweise meine Fernseher-App, wenn ich den Chat da anmache, nach so einer Minute geht der Chat in den Pause-Modus. Ich habe einfach nur einen schwarzen Rahmen drumherum. Das ist irgendwie
wahrscheinlich, weil es zu viel ist.
Ich kann mir vorstellen, dass meine App einfach nicht gut programmiert ist auf meinem Fernseher.
Kann natürlich sein, ja.
Da auch. Die haben sich natürlich mehr Sachen überlegt. Die Einblendung, so lang dauert, da der Werbepartner dann nochmal gezeigt wird. Aber es wird immer gefühlt immer kleiner, das Spielefenster pro Jahr, um dann noch mehr Fenster unterzubringen.
Na, wie gesagt, das kannst du wirklich nur machen, wenn du halt spendest und wenn da halt wirklich so viel Geld bei rumkommt für einen guten Zweck. Mei.
Ich will mich da auch nicht beschweren, das war nur so eine Beobachtung, die ist mir zwischendurch dann auch nochmal aufgefallen.
Ne? Ich fand den Gedanken ganz spannend, den du aufgegriffen hast, und zwar ob das sich irgendwann halt totläuft. Ich glaube, solange es neue Spiele geben wird und solange neue Spiele immer veröffentlicht werden, wird es immer interessante Runs geben, also allein so aus dem Nintendo-Sektor mit den Marios und Zeldas, und hast du nicht gesehen. Aber klar, natürlich musst du halt deine Marathons irgendwie füllen und zum 15. Mal Ocarina of Time dann sehen.
Ja, auch bei alten Sachen. Man kann ja immer noch sagen, also ich hab's gerne für mich, wir hatten ja auch vor langer Zeit, hast du ja auch mal einen Bericht gemacht über Speedruns, ne? Die ich ja auch noch mal ein bisschen mit meiner Expertise dann
beihalten. Du bist ZDF war das damals, ja.
Und ich stehe immer noch dazu, also zu der Aussage, ich finde, es ist eben so von wegen, wenn du E-Sports als quasi Mannschaftssportart hast, sind Speedruns die Einzelsportart im Game, dann ist ein Spiel wie Super Mario 64 das Rec oder sowas, wo ein Künstler rangeht und dann seine Kür dann vollführt. Und immerhin, es ist potenziell, also es wird ja auch nach Jahrhunderten immer noch 100 Meter Lauf gemacht. Das ist immer noch spannend, wenn die Leute da zusammenkommen. Na, und dementsprechend kannst du ja auch mal gucken, was kannst du bei Super Mario Brothers dem ersten auf dem NES dann nochmal so ein bisschen rausholen. Das wird dann nochmal anderes technisch. Und ich muss auch sagen, ich gucke auch obwohl ich schon den x-ten Run von Spiel X oder Y dann gesehen habe, trotzdem immer noch ganz gerne. Das sieht man auch bei uns bei den Zuschauern bei Speedrandale, wenn nach langer Zeit mal wieder ein Zelda 3 Randomizer oder so gewesen ist. Hatten wir zuletzt, Matthias und Sia haben da gegenseitig gemacht und da haben Densen und ich kommentiert dabei. Und es war wie eine Fußballübertragung mit ultra knappem Finale, so kurz vor Ende noch nice. Tor geschossen und alles drum und dran. Und bei sowas schaue ich mir dann wieder die bekannten Sachen gerne an. Es muss nicht immer was komplett Neues dann für mich sein. Aber ich will auch mal schauen, die Leidenschaft ist noch hoch bei mir. Ich habe zwischendurch aber auch mal zum Beispiel viel Sportarten geschaut und dann gar keinen Sport irgendwann mal. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so in den Sternen für mich steht. Mittlerweile bin ich wieder dabei, dass ich Sport wieder gucke, merkwürdigerweise.
Ach was.
Ja, demnächst der Formel-1-Plauschangriff ist, ja, Anne und ich haben den Formel-1-Plauschangriff aufgenommen, über die letzte Saison ein bisschen allgemein was drüber gemacht. Ich bin gestern Nacht wach geblieben und habe mir die Rams gegen die Cardinals angeschaut im Playoff
Wildcard Game. Was ist denn los, Gregor?
Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich wieder für Sport. Was ist denn hier los?
Kurzer Schwenk zu Formel 1. Ist mir komplett egal, aber die Doku-Serie auf Netflix gucke ich mir immer gerne an.
Mal gucken, was die aus dieser Shitshow von der letzten Saison machen da.
Das ist wirklich sehr, sehr, sehr großes Kino. Schon fast so eine Soap. Die da produzieren.
Interessant wird es für mich, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, Drive to Survive, sehr schöne Doku, aber auch eine Doku, die dann sich entsprechend auf Sachen fokussiert, um ihre Story dann zu erzählen. Ja. Weil jetzt habe ich mal mitbekommen, was wirklich in dieser Saison passiert ist und mal gucken, welche Geschichten sie aus dem Versatzstücken basteln. Da werden so Leuten Rivalitäten angedichtet, weil die in einer ähnlichen Lage punktetechnisch sind.
Ich mach das bei mir so, das ist ja immer, wenn du dir Nachrichten anguckst beim Spiegel oder wo auch immer, da siehst du halt auch manchmal so die Formel-1-Headlines und die überspringe ich dann immer, weil ich mir denke, Spoiler.
Ich möchte mir Spoiler für meine Serie. Ja, ist das nicht zum Start am meisten März oder so, sollten die fertig sein mit der aktuellen Staffel? Also März geht die nächste Saison los.
Also ich interessiere mich ja wirklich gar nicht für den Sport, aber das gucke ich mir gerne an.
Ja, hört euch sonst du nicht, aber die anderen hören sich den Plauschangriff an in ein paar Tagen.
Gerne, sehr gut. So, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ein Spiel wollte ich noch unterbringen, da müssen wir aber auch nicht lange drüber sprechen. Und zwar ein kleines, feines Spiel namens 3, 2, 1. Na komm, Trailer läuft gar nicht. Spelunky 2.
Aha. 3, Spelunky 2, 1, 0. Oh, hast du dich nach Jahren daran getraut?
Ja, ich habe mich jetzt da endlich rangetraut. Ich wollte das ja schon letztes Jahr machen, aber da war mir Hades im Weg. Da habe ich das komplette Jahr eigentlich nur noch Hades gespielt und jetzt gab es einen eine ganz gute Gelegenheit und zwar ist Spelunky 2 im Game Pass.
Okay.
Ja. Und da musste ich es mir nicht holen, sondern konnte mir das direkt im Rahmen dieses Abonnements angucken. Und Alter, ich hassliebe dieses Spiel. Ich hassliebe es so sehr wie kein anderes Spiel.
Es ist die harte Art von Roguelike.
Das ist wirklich pures, die purste Form von Roguelike, die ich persönlich kenne und spiele. Hier gibt es nichts von, du kannst ein bisschen aufleveln und im nächsten Run ist es ein bisschen leichter. Hier musst du zusehen, dass du die Mechaniken verstehst, dass du die verschiedenen Level-Layouts kennst, die verschiedenen Gegner kennenlernst und so dich Stück für Stück hocharbeitest. Aber gleichzeitig muss ich sagen, so frustrierend es auch ist, es ist super einfach, immer wieder neu zu starten. Es ist super befriedigend, dann wirklich Sachen herauszufinden, wo du selbst ein bisschen ausprobierst und denkst, okay, fuck, das geht ja. Und so arbeitest du dich halt Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. Ist nichts für jeden. Du musst super frusttolerant sein und das bin ich nicht immer. Manchmal muss ich das Spiel einfach ausmachen und das dann 2 Tage mehr nicht mehr ansehen. Aber meine Güte, macht das Bock.
Ja,
das ist echt ein gutes Spiel.
Ja, ja. Mich hat's recht früh gebrochen, leider. Also, es ist immer bei einem Roguelike, kann man nicht immer vorab sehen, wie sehr motiviert dich das, wieder zurückzuhören. Wenn du so oft von dem Game in die Magengrube getreten wurdest, wie bei einem Return oder anderen Sachen, kommst du dann nochmal zurück oder nicht? Ist natürlich ein dezent anderer Schnack jetzt, Spelunky, aber bereits der erste Teil war ja einer der Wegbereiter der Roguelike-Popularität, muss man sagen. Einfach, weil es auch, schaut euch da gerne auch mal die Speedruns an, vor allem, weil die sind auch
hardcore,
was da für skillige Leute dann da dran sitzen. Spelunky, aber wenn du es dir anschaust, siehst du, ja, so ein Standard, altes Side-Scrolling-Action, hier durch Höhlen, vielleicht Metroidvania so ein bisschen dann gemacht, aber es ist tatsächlich knallhart, wie du ausgedrückt hast. Und Und die Motivation zu finden, jedes Mal es neu zu probieren, nach so und so viel Level von der Stufe dann abgekratzt zu sein und nicht zur nächsten gekommen zu sein. Oder kurz vor Ende, in Anführungsstrichen, oder sehr weit gekommen sein und dann zack, wieder, ach, kurz mal eine Sekunde nicht aufgepasst. Ja. Die Spelunky-Spiele schaffen es so schön, aber dich dann auch wieder zu motivieren, in vielen Fällen. Bei mir ist die Motivation irgendwann auf der Strecke geblieben. Ich habe es auch zum Launch aber gekauft.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde es ganz cool, dass sie hier trotzdem so ein paar Mechaniken reingehauen haben, die das alles so ein bisschen erleichtern. Du hast zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, so Truthähne, die du als Reittier hast.
Warum nicht?
Wenn du sie zähmen kannst, dann hast du auf einmal einen Double Jump und kannst halt höher springen, kannst halt ein bisschen so runterschweben, also fällst nicht einfach so direkt. Du kannst jetzt auch Abkürzungen freischalten.
Das, was ich toll finde bei den Truthähnen, wenn du die als Reittiere benutzen kannst, dich aber auch irgendwann entschließt, sie essen zu können.
Genau das geht. Mhm. Und das hat mir nicht das Spiel erzählt, sondern das war einfach ein Versehen. Ich habe irgendwo eine Bombe hingelegt, weil ich mich durchsprengen wollte, habe versehentlich das Truthahn in die Luft gejagt und das wurde plötzlich ein Brathähnchen, hab das gegessen und konnte mir das extra Leben holen, um das Level noch abzuschließen. Und das sind diese Systeme, die dieses Spiel hat, die es so besonders machen. Mhm. Das sind halt wirklich richtig geile Momente einfach.
Ja, es ist auch kein Riesenteam, was denn ist. Es ist vielleicht sogar eine Person, die das hauptsächlich verantwortet.
Also Derek Yu war damals so der Hauptverantwortlich, aber mit Spelunky 2 hat er sich ein richtiges Team dazu geholt. Mhm. Ja. Blitworks heißen die, glaube ich, die damals, der hat er kennengelernt, als sie den Port von Spelunky für die PlayStation gemacht haben. Und das hat wohl so gepasst, dass sie halt auch dann an Spelunky zusammengearbeitet
haben. Kannst gerne dir mal bei Gelegenheit, hast du La Mulana mal gespielt?
Nee, aber da habe ich damals so unangenehme Dinge gehört, dass es mich sofort abgeschreckt hat.
Ja, es gibt mittlerweile seit einiger Zeit auch schon die Collections auch, ich glaube sogar auch für die Switch, wenn du es drauf spielen möchtest. Ich habe es auf dem PC hauptsächlich erlebt. Hat mich zum Teil auch so ein bisschen an Spelunky erinnert, natürlich durch so eine ähnliche Thematik, so Side-Scrolling, Goldgräber-Style-Stimmung und sowas, habe es auch ein knallhartes Side-Scrolling-Action-Adventure, Metroidvania und so weiter. Ganz eigenständiger Stil, hat 2 Teile mittlerweile von rausgekommen. Habe ich vor Jahren auch mal bei Rocket Beans TV mal gespielt für 1-2 Stunden oder so. Mich hat's auch ein bisschen daran erinnert, ich habe früher auch noch auf dem Master System, da gab's ein Indiana Jones 3 dafür.
Ja.
Sehr, sehr schlechtes Lizenzspiel, wo du hauptsächlich mit der Steuerung gekämpft hast, wenn du dann unten in den Kerkern warst, um die Schätze und so weiter zu suchen. Da ist das nochmal ein bisschen ein anderer Schnack. Siehst auch ein bisschen Castlevania?
Ja, tatsächlich. No? Aber das soll auch bockschwer sein. Ist ey. Da musst du wirklich... musst du sehr viel Ausdauer mitbringen, um das vernünftig zu spielen.
Vielleicht wird das so ein Mittelweg. Wenn man die Schwierigkeit von dem Spelunky und Spelunky 2 dann zu schätzen gewusst hat, aber so ein bisschen mehr was Castlevania-Styliges haben möchte, gerne mal anschauen. Ich müsste es eigentlich nochmal auf der Switch holen. Ich glaube, es war jetzt auch auf der Switch. Weil sowas spiele ich dann auch lieber da nochmal, also auf dem PC, dann daheim. Ich gucke nochmal, wahrscheinlich so nur Retail-Version für 800 Euro, 5 Exemplare oder sowas.
Ich habe mir aber auch vorgenommen, dass ich mir Spelunky auch nochmal kaufe für die Switch wahrscheinlich, weil das auch echt ein gutes Spiel ist, um das mal nebenbei oder unterwegs zu zocken.
Sollte im Nintendo Online Game Pass drin sein, ne? Dann könnte man es so ausprobieren. Ich habe dir eine Überleitung gegeben.
Fantastisch, vielen, vielen Dank dafür. Apropos, und zwar, das war ja auch ein Thema, das wir vorhin angesprochen haben, der Game Pass ist mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben eine Xbox und im Grunde eigentlich auch immer den Game Pass mit dabei. Das ist das Abonnementsystem von Microsoft, das uns ermöglicht, innerhalb von, wie viele Spiele sind es mittlerweile? Hunderte. Ich glaube, der letzte Wert insgesamt kulminiert war so $6,800, den ich aufgeschnappt habe an Spielen, die du bekommst.
Es rotieren ein paar Sachen raus. Zuletzt gegen Ende des Jahres sind zum Beispiel, ich glaube, Yakuza 0, Kiwami 1 und Kiwami 2 rausgekommen. Mhm. Also nicht, du kannst dich nicht immer drauf verlassen, dass es drin bleibt. Aber es kommen dann so viele da nochmal rein. Diana Cruz ist gerade ganz neu.
Ja.
Dieses Multiplayer-Game, was vor einiger Zeit beworben wurde. Und auch The Gunk hatte ich schon ein bisschen was darüber erzählt.
Stimmt, das habe ich auch gespielt, das habe ich vergessen. Egal, nächste Woche. Ja,
war okay.
War nett.
Aber ja, es ist immer mega viel, also vergleichsweise, aber du kriegst da einfach so eine Kollektion an mindestens rund 100 guten Games oder interessanten Games, wo du deine Rosinen da rauspicken kannst. Und wenn, ich habe es auch häufig gesagt, wenn ich dann nicht so wäre, oh, ich muss eigentlich alle Plattformen haben, die Möglichkeit zumindest was auf der Switch exklusiv oder anders so zu spielen, wenn ich mich irgendwie einschränken könnte, könnte ich wahrscheinlich auch gut nur vom Game Pass leben.
Ey, und das ist gar nicht so weit hergeholt. Da sind, ich habe letztens gesehen, dass du jetzt auch die Mass Effect Legendary Edition drin hast.
Stimmt, auch. Ja, dadurch, also dass EA Play mit drin ist. Ja. Ubisoft soll potenziell auch irgendwie nochmal dazu kommen. Die haben ja auch ihren Uplay Plus oder wie auch immer das heißt mittlerweile Service.
Also der Wert ist auf jeden Fall gegeben und da werden natürlich jetzt auch immer wieder die Stimmen laut, wie das wohl auf der PlayStation aussehen würde. Da gab es, die Meldung ist gar nicht so mega neu. Im Dezember gab es erste Meldungen, dass wohl im Rahmen von Project Spartacus, so nennen sie sich, so nennt sich dieses Projekt oder dieses Gerücht zumindest, dass der Game Pass auch in einer Art und Weise für die PlayStation erscheinen wird.
Mhm. Und, also nicht der Game Pass, sondern eine Alternative.
Eine Form des Game Passes.
Wäre cool, wenn Microsoft auf PlayStation als App das anbietet, oder?
Das wäre verrückt.
Als Streaming-App.
Das wäre ziemlich verrückt. Dieses Project Spartacus, da gibt es erste Infos, in dem es heißt, dass es in drei Kategorien unterteilt wird. Die erste Kategorie soll hauptsächlich so PlayStation Plus Benefits beinhalten. Die zweite Kategorie steht hier, would offer a large catalog of PlayStation 4 and eventually PlayStation 5 games. Also da wirst du eine Art Game Pass bekommen oder ein Abonnement mit PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen. Und die Kategorie Nummer 3, das wäre wohl die teuerste Variante, ist, dass du The 30 would add extended demos, game streaming and a library of classic PS1, PS2, PS3 und PSP games.
Oh, PSP games. Die konntest du ja nicht mal auf einer PS3 oder so zocken. Dann brauchst du die Vita TV oder so.
Genau. Und das beinhaltet zumindest diese Gerüchte rund um Project Spartacus, das Abonnementmodell von PlayStation, das wohl in Entwicklung ist. Und warum wir das hier alles nochmal aufdröseln, ist nochmal ein Interview mit Phil Spencer. Das ist der Verantwortliche bei den Microsoft Xbox Studios. Der meinte, dass es höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis PlayStation danach ziehen wird und eine Art Game Pass für die PlayStation zur Verfügung stellt. Und meine Frage, Gregor, wie wahrscheinlich siehst du das? Und ist das überhaupt realistisch, wenn wir uns so den aktuellen Plan von Sony ansehen mit ihren Deluxe-Spielen, dass so ein Horizon, das neue Horizon 80 Euro zu Beginn kostet oder 80 Euro?
Bestimmt 80 auf der PS5.
Macht das überhaupt Sinn? Wie siehst du das?
Schwierig. Also ich meine grundsätzlich diese ganzen Aufzählungen oder Verteilungen, wie du gesagt hast, auch der Game Pass selbst inkludiert ja viele dieser unterschiedlichen Services, die Microsoft mal angefangen hat.
Ja.
Xbox Live Gold war ja vorher nur fürs Online-Gaming plus du kriegst jeden Monat kostenlos Spiele dazu, die du, glaube ich, dann for free behalten kannst, selbst wenn Gold ausläuft. Game Pass hat nochmal ein bisschen was anderes ausgemacht. Wenn du aber keinen Game Pass mehr hast, kannst du die Sachen nicht mehr spielen. Bei Sony hat sich ja auch viel gewandelt in den letzten Jahren. PlayStation Plus war ja vorher hauptsächlich, dass du dann deine Discounts hast, haben kannst. Ja. In den Sales Plus Spiele, die jeden Monat for free da drin sind, kannst du auch so lange spielen, solange du das PS Plus Abo hast. Mhm. Mittlerweile haben sie auch Online-Gaming dazu gepackt, also ein weiterer Service. PlayStation Now habe ich nur am Anfang ausprobiert, also zu der Beta-Phase damals, wo es ein reiner Streaming-Service gewesen ist, wobei es soll ja mittlerweile auch Download-Möglichkeit für gewisse Games geben, jetzt nicht die PS3 oder solchen Sachen, weil die nicht nativ laufen. Aber Sony hat trotzdem da noch mal ein bisschen mehr was gemacht und interessanterweise haben es aber viele Leute nicht wirklich präsent, dass es eine Alternative für den Game Pass ist. Also wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht im Blick, was im PlayStation Now ist oder drin nicht. Mhm. Liegt aber auch zu einem guten Teil daran, das, was du auch schon mal dann vorhin gesagt hast. Deshalb glaube ich auch, dass da keine hundertprozentige Alternative kommt. Ich denke, dass Sony dann irgendwas in der Richtung auf jeden Fall machen und dann anbieten, was einen besseren Gegenwert als diese komische Verteilung angeht, die sie gerade so haben, sondern dass du einen Service hast, wo du so und so viel bezahlst. Ob da wirklich auch die absolut großen Premium-Titel drin sind, die Horizon Forbidden West, die Gran Turismo 7, die God of War Ragnaroks. Sony macht immer noch ohne Ende Geld damit. Ne? Dass Microsoft natürlich dann nicht dann daraus sieht, kann natürlich keiner sagen, ob sich jetzt 10 Millionen Leute Halo Infinite gekauft hätten oder nicht. Ne? 70 Dollar pro Spiel hast du schon einen ordentlichen Reibach, den du damit gemacht hättest, der natürlich wegfällt, wenn du das gegenrechnest prozentual, was die Leute für den Game Pass mit ausgeben. Was Microsoft aber damit macht, ist, was viele auch Streamingdienste für Serien und andere Geschichten dann machen. Sie bereiten den Weg für die Zukunft vor, wo sie wissen, dass Leute eher damit in das Ökosystem reingeholt werden und dann mehr bei der Hardware dort verweilen, ihr Geld mehr dort ausgeben und es wird immer noch stark quersubventioniert. Microsoft kann sich das ein bisschen besser als Sony erlauben, na, wenn da jetzt wegfällt, dass sie aber Milliarden von Dollar mit den aktuellen AAA-Titeln von ihnen machen. Kann das denn so einfach kompensiert werden für die erste Zeit, weil du wirst nicht sofort den Gegenwert in PlayStation Game Pass Abos oder sowas haben, wenn sie das machen würden. Deshalb denke ich, dass da auch eher so ein Mischbetrieb kommen wird, dass du trotzdem mehr Sachen haben wirst, wenn du dieses eine Abo hast, wo alle Services drin vereinbart werden und vielleicht, dass da gewisse Sachen, also vielleicht ganz ältere PlayStation 4 Spiele da nochmal reinkommen. Übrigens, Gran Turismo 7 kannst du kaufen, aber im Pass sind Gran Turismo Sport for free drin mit dem PlayStation 5 Patch oder irgendwelche solche Geschichten, dass sie kommen werden und dass du noch nicht so schnell diesen kompletten Wechsel hast, wenn sowas kommt. Heißt aber nicht, dass in meinen Augen vielleicht in ein paar Jahren rentiert sich trotzdem, dass die Sachen dann drüber gehen, weil die Leute einfach gar keine Retail-Spiele mehr kaufen. Mhm. Na, ja. Sony müsste auf jeden Fall meines Erachtens ein bisschen blöd sein, da sofort darauf zu verzichten, weil so viel Geld kriegst du einfach nicht auf die Schnelle dann wieder damit. Und du musst auch die Wertigkeit im Ansehen der Käufer dann auch so ein bisschen sehen. So toll ein Forza Horizon 5 ist, Halo Infinite und so weiter. Ich würde zum Beispiel, dadurch, dass es jetzt gelernt ist, ich würde nie im Leben 70 Euro für ein Forza 5 oder sowas ausgeben. Mhm. Na, nachdem ich schon dran gewöhnt bin, dass ich sowas for free im Game Pass bekomme. Aber auf der PlayStation hast du auch, die Erwartungshaltung, ich zahle jetzt was dafür, das hat auch noch so einen gewissen Event-Charakter fast schon.
Ja, so eine Wertigkeit
einfach. Ja, diese Wertigkeit, die dann, obwohl das eigentlich nur im Kopf ist bei dir drin, weil ein Forza Horizon 5 wird wahrscheinlich eh nicht viel schlechter als ein Gran Turismo 7 sein, auch wenn es dezent andere Ansätze sind, aber beides super große AAA-Rennspiele. Trotzdem bleibt im Kopf hängen und so weiter. Oh, ich kann kaum kann abwarten, als Rennspielfan so und so viel Geld für Gran Turismo auszugeben. Und Forza ist was bei mir im Game Pass ab und zu auftaucht. Ja. Und wenn Sony darauf verzichten kann, weil ihnen das Binden der Leute an den Abo-Service wichtiger ist, dann wird das passieren. Aber man darf meines Erachtens, vielleicht liege ich auch komplett falsch, dann schneidet es gerne rein in ein paar Monaten, wenn Sony das alles dann hier reintut, in ihre Game Pass-Alternative. Aber ich glaube, sie werden im Moment noch recht blöd, da direkt drauf zu verzichten.
Ich bin da bei dir. Ich glaube, dafür ist deren komplette Struktur nicht so darauf ausgelegt. Die gehen gerade komplett steil auf dieses Konzept, dass ihre Spiele halt was Besonderes sind. Das sind halt so Deluxe-Produkte und deswegen versuchen wir den Preis auch anzupassen. Ihr zahlt viel Geld, dafür bekommt ihr halt auch ein fantastisches Produkt, so nach dem Motto. Und das dann, das wäre halt so das komplette Gegenteil, dass du 10 Euro im Monat zahlst und dann bekommst du das hinterhergeworfen. Glaube ich nicht. Deswegen finde ich diesen Schwerpunkt spannend, dass sie versuchen halt so Legacy-Content damit reinzuhauen, das halt auch Ähnlichkeit mit Nintendo dann auch hat, mit ihren N64, SNES und so weiter.
Finde ich, als Retro-Fan finde ich das cool. Zumindest die Studien, die ich gesehen habe, ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, weil die auch schon vor langer Zeit gewesen sind. Bei Microsoft, die das ja gemacht haben mit der Abwärtskompatibilität und alles, wo viele Leute nach geschrien haben im Vorfeld, die finde ich toll, dass sie es möglich gemacht haben, trotz der anderen Architektur der 360, dass es lauffähig ist, wird trotzdem nur von einem ganz, ganz kleinen Bruchteil der Leute benutzt überhaupt. Ne? Und ist natürlich, da gehöre ich dazu, wäre ich eine vokale, laute Minderheit, die das eben, fände ich super, wenn ich da PlayStation 2, 1 und solche Sachen nativ auch gerne drauf laufen lassen könnte. Streaming sträube ich mich persönlich immer noch so ein bisschen, da davor ich mich die Sachen trotzdem gerne nativ haben und meine PS3 pfeift auch aus dem letzten Loch fast so sehr wie die Switch. Aber ich habe da ja auch noch das Terabyte voll mit Games, die teilweise noch exklusiv sind. PSP-Sachen darauf direkt zu spielen, ohne mein Vita TV auszupacken, wäre auch cool, dass ich nicht 500 Konsolen brauche, sondern das alles da drin versammelt habe. Ja. Auf einer Plattform wäre top, das damit zu bekommen. Ich denke aber, das ist weniger ausschlaggebend, außer für eine vokale Minderheit, die so ein bisschen auch die Meinungsmacher sind, als wirklich wirtschaftlich sinnvoll, dass Sony das da auch deswegen herantreibt.
Ja, ich gehe davon aus, dass wir das dieses Jahr sehen werden. Nicht in Form, wie wir es vom Game Pass kennen, dass wir da die fetten Spiele bekommen, sondern die werden zusehen, dass sie ihren Katalog noch weiter ausbauen, dass das halt für Leute interessant ist, die sich gerade frisch eine Konsole gekauft haben. Die fangen ja schon damit an, wenn du dir eine PS5 holst und PS Plus hast, bekommst du ja diverse Spiele auch so wie, keine Ahnung, Persona, Monster Hunter, Resident Evil, die sind alle mit inbegriffen.
Stimmt. Es gab zwischendurch auch noch mal, selbst wenn du gar keinen der Abo-Services hast, sie haben ja immer wieder mal ein paar Spiele umsonst hier quasi freischalten lassen auf dein Konto. Das Ratchet & Clank für PS4 Horizon, das erste Horizon, Journey und so weiter. Die machen sich schon Gedanken, was du da machen kannst. Ich persönlich übrigens, ich habe vor langer Zeit aufgehört, selbst wo ich noch PS Plus hatte, die Spiele darauf freizuschalten.
Ja.
Weißt du warum?
Weil es einfach deine Bibliothek zumüllt.
Es macht deine Bibliothek voll. Das habe ich auch schon mal gesagt. Irgendwie ist geil, wenn ich meine Bibliothek durchgucken will und die Hälfte der Einträge aus Download-Trikots für PS 2013 besteht. Also geil, die ich eigentlich nie da drin haben wollte.
Nee, ich mache das halt wirklich nur noch bei Spielen, die ich persönlich auch spielen möchte.
Mich nervt es aber dann auch zum Beispiel, du bekommst ja nicht die Möglichkeit, wenn du was im PS Plus mal freigeschaltet hast, dir das dann zu kaufen. Ne? Weil,
ach was.
Ne, du kannst eben nicht im Nachhinein sagen, oh, jetzt zum Beispiel kommt Persona 5 Strikers, glaube ich. Ist es nicht, dass das demnächst kommt, zum Beispiel im Game Pass? Bei PlayStation Plus, glaube ich, kommt
Strikers.
Strikers, ne? Was im letzten Jahr natürlich ein recht aktuelles Spiel gewesen ist. Geh mal davon aus, ich habe mir das Spiel noch nicht irgendwo in einem Store geholt. Dann schalte ich es mir für PlayStation Plus frei, wo ich es mal für einen Monat habe.
Oh,
dann kann ich aber nicht die Möglichkeit, bei einem Discount mir das komplett zu kaufen, weil dann ist es trotzdem, ja, du hast es doch schon im PlayStation Plus. Na, vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, aber das war immer so ein Hinderungsgrund bei mir. Ja, ich will mir das jetzt nicht dafür verbauen, dass ich mir irgendwas zum Discount mal holen kann.
Also wenn du PS Plus hast, könnte ich das noch auf irgendeine Art und Weise verstehen. Aber wenn du das in deine PS Plus Bibliothek hast, aber kein PS Plus Abonnent mehr bist und dann trotzdem nicht mehr das kaufen kannst.
Muss mal gucken, ob dem immer noch so ist. Vielleicht haben sie es angepasst mittlerweile oder so, aber das habe ich mir im Hinterkopf abgespeichert, dass ich verzichte lieber drauf.
Bestimmt. Ne?
Aber ja, vielleicht haben sie es mittlerweile ausgebessert. So oder so, die Message zu simplifizieren und vereinfachen. Ich als Neukäufer will mich jetzt nicht durchjagen mit, was ist PlayStation Plus, was ist PlayStation Now. Leute wissen mittlerweile, Netflix ist Abo, Amazon Prime ist Abo oder sowas, Disney Plus, whatever, bekomme ich die Sachen. Oh, eines, was ich problematisch sehen würde bei einem Sony Abo-Service in der Richtung wäre potenziell die Fragmentierung von Third-Party-Sachen. Ne? Weil momentan ist es ja bei Microsoft recht konkurrenzlos, dass du so viele Third-Party-Sachen dann da mit dabei hast, die nicht Microsoft-eigene Marken sind. Wenn Sony einen eigenen Service mit aufmacht, jetzt exklusiv im Sony Game Pass gibt es die Spiele von der Firma und dann gibt's das für einen Monat aber nur da und dass du sowas hast wie die ganzen Filmservices, die auftauchen. Ne? Mhm. Auf einmal sind nicht mehr alle Filme bei Netflix und du musst 17 andere Services abonnieren, um nach Möglichkeit da alles zu haben. Ja, und da würde ich eine potenzielle Gefahrenseite davon sehen als Käufer, dass, ja, dann muss ich ja irgendwie beides holen.
Das wird generell noch eine spannende Frage sein, wie nachhaltig das alles insgesamt ist, sowohl für uns als Konsumenten als auch für Studios. Ob das dann halt wirklich so gut ist, dass deine Spiele halt direkt halt in so einem Game Pass landen oder in so einem Abonnement, nenn es wie du es möchtest.
Ja, hast du doch am Epic Store gesehen, ne? Dass da teilweise sich also so richtig viel Geld ergeben haben, die meisten
für die Publisher. Ja, das war ziemlich verrückt, dass du.
Wie hast du jemals ein Spiel im Epic Store gekauft für eigenes Geld?
Ja, das habe ich gemacht, aber auch nur, die haben ja ziemlich verrückte Rabattaktionen.
Ach so, manchmal ja, wenn du das, dann kriegst du auf einmal die Hälfte geschenkt.
Ja, du bekommst dann halt auch immer 10 Euro geschenkt. So, ohne Scheiß, das machen sie wirklich. Du bekommst einen Code, dann hast du 10 Euro geschenkt, dann kannst du das halt direkt in dieser Rabattaktion nochmal einsetzen. Also das Spiel ist schon 50% reduziert, bekommst du nochmal 10 Euro drauf. Deswegen habe ich mir ich habe mir noch nie ein Vollpreisspiel bei Epic zum Beispiel geholt.
So, mal sehen, was passiert, wenn Epic dann nicht mehr diese For-Free-Games anbietet, wo übrigens auch über Weihnachten die jeden Tag dann was dran hatten.
Ey,
am Ende die Tomb Raider-Trilogie, die aktuelle For-Free, sozusagen da drin. Ich glaube, kein Spiel direkt im Store gekauft, im Epic Store, sondern nur die freigeschalteten Sachen da drin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jeder bereit wäre, wirklich Geld dazulassen, trotz der Rabattaktion.
Ey, deswegen freue ich mich, auch wenn das ein bisschen weird klingt, aber ich freue mich wirklich für Elden Ring mal so vernünftig Geld auszugeben. Nochmal so ein klassisch 60-Euro-Kauf.
So. Ja, mal so mit der Bahn zum Kaufhaus fahren.
Nee, und dann
ja, okay, das nicht mehr, ne, aber
so dieses
klassische Erlebnis von wegen, da ist der Stichtag, da holst du das Geld, also gibst das Geld aus, kriegst was, okay. Und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, das ist jetzt wichtig und alles und nicht, oh, da ist ein neuer Punkt in der Liste aufgetaucht, ohne dass ich was gemacht habe.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Spiel, da bekomme ich eigentlich keine Pressemuster, beziehungsweise bin ich da auch nicht so wirklich drin. Deswegen, ich freue mich da, Ende Februar 60 Tacken für zu zahlen.
Ich schaue in dein Let's Play rein.
Ja. Weiß nicht, ob ich das Let's Playen werde, aber ich habe da einfach, ich freue mich da wirklich drauf, so ein klassisches, schönes
Spiel. Mach das, stream zumindest ein bisschen. Ich habe es ja auch im Beta-Test da mal ein bisschen gestreamt.
Ja.
Also Spaß macht das schon. Muss natürlich davon ausgehen, sobald es draußen ist, wir haben ja auch unsere Twitch-Unit hier.
Stimmt.
Ja, wird wahrscheinlich jeder parallel und sogar an zwei Konsolen gleichzeitig wahrscheinlich spielen.
Natürlich. Ich bin gespannt. Was glaubst du, wie viel wird das kosten, Gregor?
So ein PlayStation-Pass. Elden Ring dachte ich gerade.
Nee.
Der PlayStation-Pass. Naja, Game Pass, Standardpreis sind 10 Euro.
Ultimate 12 Euro.
Und Ultimate, wenn du die PC und weiteren, oder
12,99
waren es, da waren es Dollar wahrscheinlich, das andere. Ich denke, Sony würde, wenn jetzt nicht die super duper AAA Prime Titel drin sind, die würden auf einen psychologischen Wert gehen und unter 10 Euro dann sein.
Oh, wirklich?
Ja, wenn nicht die AAA Spiele drin sind, meine ich. Na, also wenn du jetzt kein neues Horizon und God of War oder sowas hast, da würden sie dafür sagen, okay, 9,99.
Ne? Okay. Ja,
psychologischer Wert.
Also dieser Move, den sie auch damals auf der E3 geballert haben mit ihrer PS4, dass sie 399 kosten wird.
Stimmt. Oder 299 die PlayStation 1 damals gegenüber dem Saturn.
Ja.
Sony wissen, wie sie sowas verpacken können. Im Grunde, was kostet PlayStation Plus im Monat, wenn du dir ein Monatsabo holst? Ich glaube 7,99. Ja. Na, natürlich jahresmäßig, also wer holt sich schon einen Monat PS Plus? Maximal ich, wenn ich eine Sache spielen will, aber da möchte ich nicht
Ich auch schon gemacht.
Ansonsten guckt man immer, wo man Preisnachlass ist, damit du mir ein neues Jahr holen kannst, wenn du es brauchst. Mache ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr bei PlayStation. Da ist mir auch egal, wenn eine Handvoll Spiele mal einen Euro weniger im Sale kosten oder so da. Hm. Da einen Schritt zu machen, keine Ahnung, was PlayStation Now kostet. Na, aber du kannst, glaube ich, nicht diese beiden Preise addieren, wenn sie zusammenkommen, sondern die sagen jetzt, hey, wir legen das zusammen, wir nehmen euch zwar was weg mit PlayStation Now, wie es aktuell gewesen ist, aber da kriegt ihr diesen einen neuen Service und guck mal, nicht ein, nicht zwei, sondern ein Service für 9,99, ne? Mhm. Da lege ich noch eine Bratpfanne drauf, ja, und natürlich noch den hübschen Pfannenwender und nicht ein, sondern vier, das von Sony. Ja, so richtig. Ja, wieder bei QVC oder so, ne? Bei Home Shopping Europe.
Mal gucken. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden. In welcher Form auch immer. Das werden wir dann natürlich wie immer hier im Game Talk besprechen. Das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Nächste Woche wird es wieder fantastische Themen geben. Welche? Das wissen wir selber noch nicht. Da lassen wir uns aber inspirieren und schauen, was auf uns zukommt. Ich sage vielen, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.